Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Diesmal wieder mit einem absoluten Stargast der Motorradbranche. Wir sprechen mit Nils Müller über die unglaubliche Erfolgsgeschichte von 1000 PS, die besondere Wirkung des Motorradfahrens in einer digitalen Welt und die Zukunft unseres liebsten Hobbys.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Gasgeflüster ist es, eine neue Folge und ich habe den Michel im Vorgespräch gefragt, was sollen wir denn überhaupt heute großartig um den heißen Brei drum reden, weil wir haben, so viel möchte ich direkt verkünden, einen Stargast in der heutigen Folge. Aber der Michel hat insistiert, dass wir trotzdem das kurze, kleine, wie soll man sagen, duale Techtelmechtel hier am Start etablieren und wieder feiern. Und deswegen, Michel, erstmal herzlich willkommen. Hallo, schön, dich zu sehen. Direkt das Wort zu dir. Und ich bin ganz gespannt, was du denn für ein Update hast, weil du hast irgendwas angekündigt.
Ja, genau. Es ist tatsächlich nur eine Kleinigkeit. Ich freue mich natürlich auch, dich zu sehen. Schön, dass es wieder klappt und wir heute auch wieder in einer Dreierrunde sind. Und wir sind aber nur in der Aufnahme in der Dreierrunde. Normalerweise hören uns ja tausende Leute da draußen zu und an die möchte ich jetzt ein kleines Shoutout platzieren. Denn wir hatten ja in einer unserer letzten Folgen dazu aufgerufen, unser Ranking bei Spotify wieder so ein bisschen zu boosten. Und ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme mal reingeschaut und muss gestehen, das sind wirklich eine super Anzahl an Likes zusammengekommen. Unser Ranking ist wieder bei 4,8, also da, wo wir hergekommen sind. Und ich möchte mich an der Stelle natürlich bei unserer Community bedanken, die so reichlich unseren Content geliked haben und bei Spotify ihr Review platziert haben. Und einen weiteren Punkt muss ich an der Stelle noch bemerken und der hat mit dir zu tun, Jan. Denn unser Jan hat zwei mega Real-Bomben gedroppt auf Instagram und da ist jetzt so einiges passiert in den letzten Tagen und an der Stelle möchte ich natürlich auch diejenigen begrüßen, die heute vielleicht das erste Mal dabei sind, denn wir wissen ja, es gibt ständig Zuwachs, wir hatten ja mit vielen schon über unsere Ausfahrten oder über unsere Gasgeflüster-WhatsApp-Chat oder über Instagram Kontakt, aber es kommen immer wieder neue Hörende dazu und an der Stelle ein herzliches Hallo zu unserem Gasgeflüster-Podcast und das Schöne an der Sache, Jan, jetzt überlasse ich dir die Ehre des Intros. Ihr seid heute bei eurer ersten Folge dabei mit, wie gesagt, einem Stargast und Jan, jetzt go for it. Wen haben wir heute im Gasgeflüster-Podcast?
Ich habe mir lange überlegt, wie man das anmoderiert, weil es gibt irgendwie so viel verschiedene Ebenen zu der Persönlichkeit, zu dem, was er schon alles gerissen hat, wo er überall dabei gewesen ist, was für Events er irgendwie erlebt hat. Und eins ist mir aber dann irgendwie, als ich im Vorgang drüber nachgedacht habe, klar geworden. Wir haben ja hier schon ein sehr, sehr breites Publikum und schreiben Leute, die Enduro fahren, Chopper fahren, Sportmaschinen fahren, was weiß ich. Wir haben Leute, die irgendwie kurz vorm Führerschein stehen. Wir haben Wiedereinsteiger oder wir haben Leute, die jetzt gerade aufhören oder sagen, hey, ich bin mittlerweile zu alt dafür. Und ich glaube, was unseren Stargast da so ausmacht, ist, dass er die doch irgendwie alle eint. Weil mit dem, was er gemacht hat, was er geschafft hat, kommst du früher oder später immer auch in Kontakt, egal was du machst. Wenn du einfach nur Motorradunterhaltung willst, findest du Content von unserem Gast. Wenn du wirklich technische Informationen wissen willst, kommst du in Content mit den Inhalten von unserem Gast. Wenn du wirklich die aktuellsten Neuheiten wissen willst, kommst du damit auch in Kontakt. Und mittlerweile ist es ja sogar so, wenn du gar nicht mal mehr im deutschsprachigen Raum lebst, kommst du mit dem Content von unserem Gast in Kontakt. Meine Damen und Herren, es ist natürlich die Rede von Mr. 1000 PS, namentlich Nils Müller und eigentlich ganz gemein bekannt, Nasty Nils. Nils, schön, dich hier heute zu Gast zu haben. Habe ich irgendwas vergessen? Muss ich direkt irgendwas korrigieren? Was gibt es, was du in deiner Vorstellung wissen willst, was ich hier potenziell nicht reingebracht habe oder was die Leute noch nicht wissen?
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Und bei der langen Anmoderation bin ich schwer unter Druck. Da muss ich jetzt mal massiv abliefern, dass ich nicht alles schon gerissen habe. Nee, für mich fühlt sich das irgendwie, das ist halt einfach meine Hacken, sagt man, mein Job. Das mache ich halt jetzt seit 23 Jahren. Ja, ich habe noch nie was anderes gemacht. Ist halt so, ich kenne nichts anderes. Ja, ich habe noch nie was anderes gearbeitet oder was gemacht. Und insofern habe ich da jetzt nicht, also ich denke nicht, dass ich so eine lange Anmoderation verdient habe. Ich mache einfach das 1000 PS-Ding, das ist halt meins, ja.
Also aber ich muss sagen, ich sehe das tatsächlich völlig anders, denn ich habe mich jetzt natürlich in Vorbereitung der Sendung mit deiner Vita so ein bisschen beschäftigt und du spielst das jetzt ein bisschen runter, ich mache das habe noch nie was anderes gemacht und so, das ist nur so eine Kleinigkeit. Man muss aber dazu sagen, dass du, wie du es gerade angedeutet hast, das seit 23 Jahren machst und schon der Anfang, von dem die meisten Leute, die hier zuhören, wahrscheinlich keine Ahnung haben, weil sie 1000 PS ja höchstwahrscheinlich mit YouTube verbinden. Ich denke, das ist so der wichtigste Aufmerksamkeits- und Touchpoint. Und als du losgelegt hast, im Jahr 2000, gab es aber noch gar kein YouTube. Und man muss dazu sagen, im Jahr 2000 war tatsächlich auch die Dotcom-Blase, beziehungsweise die ist zu diesem Zeitpunkt geplatzt. Und ich glaube, es war das Verrückteste, was man zu dem Zeitpunkt hätte machen können, ein Online-Unternehmen zu gründen in einem Nischenthema mit dem Aspekt Zweirad. Wie kam denn das überhaupt zustande? Also das ist ja alles andere als easy und ja mal so nebenbei.
Und vielleicht musst du auch noch sagen, was machst du eigentlich, damit die zwei Leute, die das vielleicht nicht checken, einfach nochmal kurz abgeholt werden. Aber dann gerne die Frage von Michael.
Ja, das ist eh praktisch. Ich kann diese beiden Fragen mit einer Antwort beantworten. Im Prinzip hat diese Dotcom-Platzerei direkt mit meiner Unternehmensgründung zu tun. Ich war ja durch diese damaligen Aktienspekulationen, die ja jeder gemacht hat. Ich war jetzt noch zu jung dafür, aber damals auf der Fachhochschule hat jeder junge Hosenkacker, der glaubt, er ist der große Meister, der irgendwie Aktien gekauft, und ich war halt der große Übermeister und habe Optionsscheine auf hochspekulative Aktien gekauft und war dann am Papier auch kurzzeitig Millionär, damals noch in Schilling, habe aber dann alles verloren, fiel wieder komplett runter. Ich glaube, ich habe aus 10.000 Schilling irgendwie 1, irgendwas Millionen Schilling gemacht, und danach war das irgendwie 6.000 Schilling wieder wert, als das alles vorübergegangen ist. Insofern habe ich dann schmerzhaft erlernen müssen, dass ich mit so Aktienspekulationen nicht den sagenhaften Reichtum an mich reißen werde, und habe dann relativ pragmatisch, tatsächlich, das war jetzt nicht so, ich habe Hobby zum Beruf gemacht, Geschichte ist 1000 besser, ich habe relativ pragmatisch mich hingesetzt und mir überlegt auf einem Blatt Papier, wie kann ich ohne Kohle von null weg aus meinem Kinderzimmer ein Unternehmen gründen, und habe damals die Motorradbranche als tatsächlich nach einer sehr genauen Analyse, ich habe mir zuerst Autobranche noch angeguckt, Reisebranche angeguckt, und habe die Motorradbranche identifiziert mit meiner schlitzaurigen Bauernschleue und habe dann die Geschäftsidee konstruiert, dass wir Webseiten für Motorradhändler machen. Die Händler können die Webseite selbst befüllen mit Content, Gebrauchsprodukte, Zubehörkleidung und so weiter. Alles, was auf dieser Webseite der Händler erscheint, erscheint auch in einer zentralen Plattform, damals in Österreich 1000besser.de. Und dann habe ich rund um diese Plattform, damals noch ganz groß und ganz wichtig, die jungen Zuseher kennen es nicht, Foren, aber die alten Zuseher wissen es, das war das, wo Hate Speech richtig groß geschrieben worden ist. Kawasaki-Fahrer gegen Honda-Fahrer, komplette Eskalation. Jedenfalls die Foren waren damals noch ein wichtiger Bestandteil, und ja, natürlich dieses Online-Magazin. Und im Wesentlichen ist es das, was wir heute noch machen. Es sind halt dann immer wieder neue Medien dazukommen. Alles, was halt gerade in und angesagt war, haben halt dann mitgemacht. Und so ist dieses breite Potpourri an Medien und Geschäftstätigkeiten halt daraus entstanden. Ja.
Also das finde ich total krass, wie du das erzählst. Man muss sich das einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht nur die Dotcom-Blase war da. Handy, Smartphones und so weiter, das hat noch niemand geahnt. Die World Trade Center standen beide noch, als es da irgendwie losging. Also wirklich komplett andere Zeiten. Und das zeigt ja erstmal, was du für einen Erfahrungshorizont hast. Der Michael erzählt ja auch gerne mal noch aus seinen DDR-Zeiten Anekdoten. Aber ich glaube, zwischendrin ist es einfach so, dass wir beide Nasenbohrer auch noch irgendwie mit anderen Themen beschäftigt waren. Aber seit 2000 bist du also voll in dieser Branche drin. Du hast es jetzt nur so ganz leicht angerissen, was du dann noch so mit alles aufgenommen hast. Du hast von den Anfängen erzählt, Händler-Webseite. Kommen wir aber jetzt mal erstmal direkt in die Gegenwart. Was ist 1000 PS heute? Was machst du heute?
Ja, also ich persönlich kümmere mich sehr viel ums Thema Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterführung. Also so mein Steckenpferd. Wir sind jetzt 36 Leute. Da versuche ich halt immer, dass da diese rohen Diamanten zu echt glitzernden Smaragden werden, meine Jungs und Mädels. Da kümmere ich mich viel drum. Und dann kümmere ich mich persönlich viel drum um Spezialprojekte und versuche da quasi daraus dann skalierbare Dinge zu machen. Also irgendwie keine Ahnung, die neue GS wird vorgestellt und ich entwickle dann einen Workflow, wie man von dem internationalen Pressevorstellung dort irgendwie 12 Videos in 4 Sprachen mitnehmen kann. Dann probiere ich das aus, wie das läuft. Und dann versuchen wir das für normale Mitarbeiter auch zugänglich zu machen, diesen Workflow. Und wir bei 1000 PS sind im Wesentlichen so wie früher, also so wie vor 23 Jahren. Wir machen immer noch die Websites, mittlerweile für, keine Ahnung, 1000 Händler in ganz Europa. Wir machen immer noch die Medieninhalte, wo halt YouTube ein sehr stark treibendes Instrument ist. Aber durch AI getrieben ist auch Textinhalt jetzt wieder wichtiger geworden, weil man den leichter internationalisieren kann. Jetzt publizieren wir in 16 Sprachen, in Textform, in Videoform ja nur in 5. Und das heißt, aktuell ist sehr viel im Managementbereich bei mir Arbeit, Internationalisierung. Was nehmen wir an internationalem Personal mit auf? Was können wir mit KI machen? Ja, mit dem Ziel, dass wir das, was wir jetzt in der Dachregion machen, Motorradfahrer inspirieren, dass sie, keine Ahnung, durch uns inspiriert werden, welches Motorrad sie als nächstes kaufen und dann im Idealfall dieses Motorrad auch über unsere Plattform kaufen. Und das Ganze wollen wir halt jetzt global ausrollen.
Das ist ja völlig verrückt, dass ihr inzwischen, das war mir nicht bewusst, in 16 Ländern oder in 16 Sprachen publiziert und das Gesamte auch ein Videoform macht. Also ich bin jetzt nur in der Vorbereitung über den 1000 PS Italia Account gestolpert, wo quasi die Videos nachvertont werden von, ich gehe mal davon aus, von einem italienischen Mitarbeiter von euch. Nach welchen Kriterien wählst du denn da die Länder aus oder die Märkte und die Inhalte, die ihr da adressiert? Also wenn ihr 16 Länder adressiert, das ist ja weit mehr als, also von der Größe her, weit mehr als der normale Motorradfahrer auf dem Schirm hat. Also für mich ist der Motorradmarkt Spanien, Italien, Deutschland, fertig. Sozusagen. Frankreich noch, natürlich, ne?
Ja, ich habe den englischsprachigen Kanal gesehen. Ich weiß gar nicht, wie es in der UK aussieht. USA natürlich noch riesig. Ich weiß aber gar nicht, ob ihr das damit schon adressiert. Aber ja, für mich die gleichen Fragen.
Ja, das ist möglicherweise, habe ich deswegen eine ganz andere Denke, weil wir aus einem kleinen Mickey-Maus-Land kommen, aus Österreich. Das heißt, ich denke auch nicht in Ländern. Mir ist das scheißegal, das Land. Ich denke auch, ich halte auch generell jetzt nicht so wahnsinnig viel von diesen Nationalitäten-Ding. Das hat auch vielleicht damit zu tun, dass wir halt ein kleineres Land sind und eher so, also man könnte bei uns, also ich könnte das, was wir jetzt machen, niemals im österreichischen Markt machen. Ich habe vom Anfang an und vom ersten Tag an damals halt noch quasi deutschen Sprachraum angesprochen. Und da habe ich auch mir nicht gedacht, Österreich, Deutschland, Schweiz, Südtirol, so ein Scheiß, sondern ich habe mir gedacht, deutscher Sprachraum. Und das ist als Deutscher vielleicht anders, weil als Deutsch, in Deutschland hast du so einen großen eigenen Binnenmarkt, dass du dir über so Expansion jetzt zwangsläufig keine Gedanken machen musst. Und auch jetzt, denk jetzt nicht an UK oder an Australien oder irgend so ein Scheiß. Also ich denke an, bei Englisch fällt mir ein, in erster Linie English as a second language. Das heißt, es gibt sehr starke internationale Medien, es gibt sehr starke Medien, die sehr stark in einen Markt hinein agieren, MCN jetzt am englischen Markt zum Beispiel. Dann gibt es aber auch amerikanische Kanäle, die sehr stark in ihrer Region, keine Ahnung, der macht Texas, der macht Kalifornien, der macht eher die Ostküste und so agieren, weil die von der Tonalität und vom Charisma und von der Art und Weise, wie sie den Content machen, halt diese Region schon allein durch die Sprache ansprechen. Und wir sprechen dann aber eher jede Leute an, die quasi jetzt Englisch als zweite Sprache haben und sich schwer tun mit einem Hardcore-Engländer oder mit einem Hardcore-Texaner-Akzent, sondern die so ein flaches 200-Wort-Vokabular haben, so wie ein Subrolet wie ich. Und das ist ein Riesenpotenzial. Und das andere Riesenpotenzial, was wir sehen, ist, dass wir Märkte ins Visier nehmen, wo es seit Jahren keine Online-Medien mehr gibt oder keine Motorrad-Medien mehr gibt. Also es gibt sehr kleine Sprachräume, Slowenisch, Ungarisch zum Beispiel, oder relativ kleine Märkte auch, ja, wo die mit der Krise damals 2009, 2010 die Printmedien verschwunden sind und die Märkte sind so klein, dass sich dazu Kanäle wie 1000 PS, also so Online-Kanäle, auch nicht gar nicht so entwickelt haben. Und die dortige Community ist, glaube ich, sehr dankbar, wenn man was macht. Und aktuell ist es zum Beispiel auch so, dass auf unserer Webseite 1000PS.com gibt es in 16 Sprachen, seit Oktober, ist jetzt 4 Monate alt, die meisten Zuseher kommen aus Ungarn. Also die meisten Besucher sind aktuell Ungarn. Das ist wie eine Wüste Gobi, in der jetzt deine Pflanze aufgeht. Ja? Und Slowenien ähnlich. Ja. Und so haben wir halt die ganz großen Sprachräume abgedeckt, wo wir das im Fokus haben, das hat jemand als Zweitsprache auch, weil in der Hauptsprache gibt es genug Medien und dann ganz kleine Sprachräume, wo es gar nichts gibt. Das war so unsere Strategie. Aber nochmal nicht aufpassen, wir machen Video aktuell in 5 Sprachen und Text in 16 Sprachen. Und die Texte sind wir auch noch nicht fertig. Also wir haben zum Beispiel noch keinen einzigen Testbericht online. Also Testberichte sind erst ab April, wird das gesamte Testberichtarchiv übersetzt. Das ist eine schrittweise Geschichte, die ist heuer irgendwann zur Jahresmitte mal abgeschlossen. Dann nehmen wir uns die nächsten Sprachen vor.
Das ist ja wirklich, so wie du es beschrieben hast, von Beginn an, von der Pike an, wirklich auf Skalierung ausgelegt und gedacht. Finde ich total faszinierend und war mir auch so nicht bewusst. Ich möchte aber gerne nochmal auf, oder vor allen Dingen das erste Mal jetzt, auf die Motorradfahrenden in unserem Sprachmarkt oder unserem Sprachraum zurückkommen. Wir haben ja quasi den deutschen Markt, du hast es angedeutet, Österreich als sehr kleine Motorradfahrernation. Schweiz spielt natürlich da in Teilen auch noch mit rein. Und ich habe mir als alter Online-Marketeer mir im Vorfeld auch mal so ein bisschen die Zahlen angeguckt über die gängigen Plattformen. Und da ist mir aufgefallen, dass obwohl die österreichische Seite, also es gibt da 1000ps.at und 1000ps.de, obwohl Österreich als Markt ja einfach sehr, sehr klein ist, zumindest auf Basis der Daten, die ich jetzt da gefunden habe, ein Drittel der Reichweite generiert, die deutsche Seite mit 80 Millionen und also 80 Millionen Einwohnern und knapp 4 Millionen Motorradfahrern. Woran liegt das? Also hast du ein Gefühl dafür? Woran liegt das denn? Wo liegen denn die Herausforderungen in der Ansprache der deutschen Motorradfahrer und Motorrad-Community und den Österreichern, die ja offensichtlich noch eine engere Bindung zu 1000 PS haben?
Ja, es freut mich, dass du so ein ehrgeiziger Typ bist, aber wie soll ich sagen, also ich bin auch ehrgeizig, aber den Anspruch, dass wir diese Stellung, die wir in Österreich haben, in irgendeinem Land jemals außerhalb von Österreich erreichen, den habe ich gar nicht. Also es ist auch nicht ganz realistisch, aber klar, wir wollen unser Bestes geben. In Österreich muss man bedenken, da haben wir begonnen und wir haben hier alle Funktionalitäten, die Motorradfahrer braucht, vereint. Das heißt, wir haben hier den Marktplatz. Wir haben hier das Medium, wir haben die Community, das lief alles über uns. Also wir hatten in Österreich das Forum, das 1000 Best Forum, das hatte 2.2, 2.3, 2.4 vor Facebook halt, 3000 Beiträge pro Tag neu. Es gab hier quasi kein anderes Forum, das war halt alles in dem. Gleichzeitig war das der größte Marktplatz, gleichzeitig war das größte Medium. Und so etwas hat es ja in Deutschland nicht gegeben. In Deutschland ist ja zum Beispiel Mobile als Marktplatz sehr stark, da gibt es Motorscout noch einen zweiten Marktplatz, da haben wir nie diese. Als wir in Deutschland begonnen haben, Marktplatz aufzubauen, waren ja die zwei Marktplätze schon viel stärker wie wir. Also da werden wir als Marktplatz auch nie diese Relevanz erreichen. Und in Deutschland gibt es auch viele andere Kanäle und Communities. Ich betrachte es jetzt nicht so, dass wir in Deutschland schwach sind. Wir haben in Deutschland eine einigermaßen akzeptable Reichweite. Aber in Österreich eine übernatürliche oder unnatürliche Monopolstellung. Wir haben in Österreich 98% Marktanteil beim Fachhändler. Das heißt, es gibt in Österreich irgendwie 3 Motorradhändler, die nicht unsere Kunden sind. Und wenn ich meine Zahlen anschaue, ist jeder Motorradfahrer in Österreich zumindest statistisch gesehen einmal pro Monat auf unserer Webseite. Auch das zu erreichen als Fachmedium in Deutschland, also das wäre schon grenzt an Größenwahn. Insofern ist diese merkwürdige, unnatürliche, starke Stellung, die wir in Österreich haben, gut und nett, aber darauf jetzt hochzurechnen auf andere Märkte, so ambitioniert bin ich nicht bei meinen alten Tagen.
Bei all den Zahlen, die du gerade genannt hast, die ja sehr, sehr beeindruckend sind, wenn man sich den österreichischen Markt und so weiter anschaut, möchte ich nochmal den Blick auf die Gegenwart werfen. Wenn du jetzt dein Geschäftsmodell heute betrachtet. Früher waren es die Händler-Webseiten und ihr habt drumherum so ein bisschen ausprobiert. Heute ist es gefühlt irgendwie ja so groß mit YouTube und all dem drumherum. Wie würdest du das jetzt heute von der Bedeutung einordnen? Würdest du immer noch sagen, Händler-Webseiten immer noch das Herzstück von 1000 PS und das weiterhin drumherum einfach eher so Spielereien? Oder würdest du sagen, nee, mittlerweile hat sich das echt so geschiftet, dass dieser, ich nenne es mal multimediale Teil, eigentlich das Kerngeschäft von 1000 PS geworden ist?
Ich muss dir eine Wahrheit verraten. Das mit YouTube ist kein Geschäft. Das ist für uns Werbung. Wir verlieren mit YouTube Geld. Das heißt, wir verdienen Geld mit Händler-Websites, Marktplatz und geschriebenen Content. Noch einigermaßen, obwohl geschriebener Content im Deutschsprachigen auch schon sehr schwierig ist, damit Geld zu verdienen. Also der Tag, als wir begonnen haben, Videos zu machen, ist der Tag, als die glorreichen Zeiten von Deckungsbeiträgen jenseits der 40% zu Ende war. Also wir hatten früher Umsatzrenditen von, Umsatzrenditen von 40%, was für Online-Unternehmen mit einem schönen Software-as-a-Service-Modell normal war. Ja, also heute, es gibt auch heute noch Unternehmen, die solche Umsatzrenditen fahren. Wir sind mittlerweile bei 10% angelangt. Das heißt, wir sind ein profitables Unternehmen, alles okay. Aber YouTube-Videocontent an sich gibt es aus meiner Sicht keinerlei Möglichkeit, um mit festangestellten Mitarbeitern im deutschsprachigen Motorradmarkt Geld zu verdienen. Das ist für uns eine Werbeausgabe, ist Werbemaßnahme. Passt. Die Hoffnung, wie wir damit ein Geschäftsmodell machen können, liegt darin, wenn wir international skalieren. Das ist ja der Plan seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren ist es uns jetzt nicht geglückt. Aber mit den KI-Tools, die wir jetzt verwenden, sieht es so aus, als wäre es ein realistisches Szenario. Jetzt probieren wir das noch 2-3 Jahre. Und wenn es das nicht wird, dann lassen wir es bleiben. Das heißt, dieses Ding YouTube läuft für mich immer noch unter den Deckmantel Werbekohle ausgeben, Werbung machen, Bekanntheitsgrad steigern und versuchen, daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Aber nenn es bitte nicht Geschäftsmodell. Das ist derartig weit weg von einem Geschäftsmodell. Ich kann es gar nicht zahlen. Das ist komplett hirnrissig.
Also krass. Hätte wahrscheinlich ich wie viele andere auch nicht gedacht, ne? Weil man ist ja in der jetzigen Zeit, hörst du immer nur von irgendwelchen YouTubern, die keine Ahnung, wie viel Geld damit machen, die natürlich keine, oder teilweise ja schon, 1000 oder bei dir sind 36 Festangestellte irgendwie haben, dass das wirklich so krass ist, dass sich das eigentlich gar nicht lohnt, kommt für mich überraschend. Michel, du hast da immer als eigener YouTuber sozusagen nochmal einen anderen Blick drauf. Hat dich das jetzt überrascht?
Tatsächlich nicht, weil ich ja weiß, wie viel Aufwand in die Produktion von den entsprechenden Inhalten gesteckt werden muss. Und wenn man sich das anschaut, dass es sich ja quasi in weitesten Teilen um, in der Regel, wenn man als Content Creator das macht, ne, und jetzt nicht einen festen Kooperationspartner hat, in weitesten Sinne ja redaktionelle Inhalte sind. Das heißt, die nicht bezahlt werden, sondern du die nur monetarisieren kannst über YouTube an sich. Und da sind halt einfach die Kosten, also das, was man an Geld bekommt für 1000 Aufrufe, so gering, dass es keinen Sinn macht, das als Geschäftsmodell zu verstehen. Und ich kannte ja tatsächlich auch den Hintergrund von Nils mit den Händlerseiten, dass er das schon sehr, sehr lange gemacht. Man sieht das ja tatsächlich auch, wenn man bei Kawasaki zum Beispiel schaut, da gibt es unten einen Disclaimer, powered by 1000 PS. Also es ist auch tatsächlich offensichtlich, das ist ja auch kein Geheimnis. Was ich mich aber tatsächlich frage, ist, warum du, oder wie es damals zu der Entscheidung kam, in Richtung Content zu gehen. Also sowohl mit der Website als auch dann mit der YouTube-Adaption. Denn du kommst ja, wie gesagt, ursprünglich aus dem Service-Bereich und bist dann in den Kommunikationsbereich beziehungsweise in den Content-Bereich später erst gegangen. Was war denn ursprünglich die Überlegung dahinter?
Ja, das ist, muss man sagen, das ist in jedem Land oder ja, das hat verschiedene Triebfedern gehabt. Ursprünglich war der große Plan, das als Community und als Softwarelösung für Händler und als Marktplatz für Händler irgendwie groß zu machen und dann irgendwie als Sahnehäubchen obendrauf. So wie man es wahrscheinlich als am sinnvollsten betreibt, so das redaktionelle Medium oben drüber zuckern, mit mir als einzigen Protagonisten und der Geschäftszweck dieses redaktionellen Mediums sollte einzig sein, um gratis an Testmodell ranzukommen. Wenn man das so betrachtet und so betreibt, wäre das eine super lustige Geschichte, macht Spaß, verdient man wahrscheinlich keine Kohle mit, aber kostet auch nichts. Also wenn ich das so gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich für meine Nerven und für Lebensqualität die beste Entscheidung gewesen. Aber der Ehrgeiz ist natürlich doch da und wir haben in verschiedenen Momenten unserer Firmenentwicklung die Herausforderung gehabt, dass wir für unsere Marktplatzinhalte nicht die nötige Reichweite hatten, die ich brauche für weitere Entwicklung. Und da haben wir uns überlegt, okay, was können wir machen, damit ich dort mehr Reichweite draufkriege auf diese Gebrauchtinserate. Und da haben wir verschiedene Ideen gewälzt. Eine Idee war, dass wir unseren einen Partner reinholen, die Motorpresse ist ja beteiligt bei unserem Unternehmen, Motorpresse Stuttgart. Und dann war es aber so, dass dort im Verlag die Redaktionen, vor allem Printredaktionen, die Herausforderung gehabt haben, wenn sie uns quasi zu sehr mit Reichweite pushen und uns zu sehr pushen, hatten sie irgendwie Angst um ihre eigenen Geschäftsmodelle. Und dann sind wir vor der Situation gestanden, okay, wir kriegen erst nicht mehr Reichweite für unsere Inserate, also müssen wir die selbst machen. So ist damals der YouTube-Kanal entstanden. Also der YouTube-Kanal ist entstanden, oder wir hatten vorher schon einen YouTube-Kanal, aber das war Mickey Mouse. Das war wirklich einfach nur, um just for fun sein Hobby zu abzuwickeln. Das ist das entstanden, ist da entstanden, um Leads für unsere Gebrauchtinserate zu entwickeln. Und weil alle anderen Partner oder Kollegen oder Geschäftspartner oder Werbepartner, die wir kontaktiert hatten, mit denen wir gemeinsam was machen wollten, die haben es nie dann geschafft oder gewollt, dass sie uns da zufriedenstellen oder dass sie uns eine nötige Reichweite draufschaufeln. Und das Spiel hatten wir so oft, das hatten wir in Österreich mit unserem ersten Medienpartner mit Weitbank, das hatten wir in Deutschland. Egal, in welchen Markt wir gehen, in der Schweiz hat man das Gleiche wieder, egal, wo wir hingehen, ich würde gerne darauf verzichten, dieses Content-Thema zu machen. Ich hätte gerne einen regionalen Content-Anbieter, der mir sagt, du schau her, gib mir 100.000 und ich schicke dir, keine Ahnung, x 1.000 Menschen pro Monat in einen Marktplatz rein, sage ich, dann nimm die Kohle und mach mir das. Aber A, liefern sie nicht, wenn sie es behaupten, sie können es, oder B, sie machen es erst gar nicht. Also müssen wir es selber machen. Es ist tatsächlich aus der Not heraus geboren, dass wir nur mit Google alleine, mit Google-Traffic alleine, bist du so abhängig. Insofern haben wir dann halt unsere eigenen Medienkanäle aufgebaut, um Reichweite in unseren Marktplatz reinzuschaufeln. Und über unseren Marktplatz, keine Ahnung, müsst ihr jetzt schauen, aber da werden täglich ja hunderte Anfragen geschickt an Händler und Dutzende Motorräder verkauft. Das ist die Wertschöpfung, die wir erwirtschaften und davon leben wir.
Jetzt sind wir schon sehr in die betriebswirtschaftliche Welt eingetaucht. Unsere Zuhörerinnen sind ja
sind
aber
schon eingeschlafen.
Nein, das hoffe ich nicht. Ich glaube, dafür war es doch ganz spannend, einfach auch mal den Hintergrund von dem, was du und deine ganzen Mitarbeitenden machen, kennenzulernen. Aber natürlich sind alle auch interessiert an Nasty Nils selbst, an Mr. 1000 PS, wenn man so will. Und was es dich da so ausmacht. Und du hast ja eingeleitet, hey, am Anfang war einfach ein weißer Zettel und du hast dir einfach mal Gedanken gemacht, womit könnte ich denn irgendwie loslegen? Und hast ja auch deutlich gemacht, hey, es wäre auch die Reise- oder Autobranche oder wie auch immer gewesen. Und wir haben ja irgendwann mal im Podcast so ein paar Oder-Fragen eingeführt. Wir haben das dann irgendwann mal wieder vergessen, aber bei dir kam mir das irgendwie wieder ganz passend vor. Und deswegen vielleicht erstmal die Frage, du musst dich für eins entscheiden. Bist du eher Motorradfahrer oder Unternehmer?
Unternehmer.
Wie kam es denn dann zum Motorradfahren? Also wann hast du denn überhaupt den Lappen mal gemacht? Also hattest du den damals überhaupt schon?
Ich stehe ganz schön auf Motorradfahren. Das war ist wahnsinnig wichtig für mich. Aber wenn ich mich jetzt im täglichen Ding entscheiden muss, mache ich heute eine Tour mit der GS, also mit dem Dauertest-Ding, das man draußen nehme, oder mache ich da jetzt irgendwelche Zahlen fertig, mache ich die Zahlen fertig. Das heißt, in rationalen Entscheidungen gewinnt immer die rationale Entscheidung fürs Unternehmen. Auf der anderen Seite ist so, dass, jetzt bin ich ja schon älter, jetzt bin ich schon wirklich viel Motorrad gefahren, das Bedürfnis, Motorrad zu fahren und der Drang zu fahren, wird immer größer. Mich hat es als Junge schon wahnsinnig gefesselt, aber das ist jetzt noch intensiver, weil man das jetzt noch facettenreicher sieht. Jetzt, keine Ahnung, das Reisen ist jetzt ganz wichtig geworden. Früher war mir das zu langweilig und jetzt, ich fahre Rennstrecke und den ganzen, und Enduro alles noch, aber jetzt ist dieses Reisen auch dazugekommen. Das ist ja auch so intensiv, da musst du ja auch so viel Zeit machen. Also, gefühlt hat man jetzt irgendwie 80 Jahre auf der Welt, davon kann man circa wahrscheinlich 60 Jahre Motorrad fahren. Ja, die werden knapp. Das wird knapp, Alter. Das ist wirklich eine wahnsinnig große Faszination da, aber dieser Antrieb, dieser Wille zum Erfolg und dieser Wille zum unternehmerischen Erfolg. Ich habe jetzt zum Beispiel keinen Antrieb, da irgendwie für eine geile Rundenzeit oder irgend so einen Scheiß. Ich habe da überhaupt keinen Antrieb im Motorradbereich da. Nicht mehr, das hatte ich früher, aber schon lange nicht mehr, dass ich da jetzt irgendwelche Höchstleistungen erziele. Aber im Unternehmerischen, also habe ich extrem hohe Ansprüche.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel, über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter carloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Okay, also du sagst, du willst immer mehr fahren. Das Reisen ist extrem wichtig geworden. Reisen ist ja auch das, wo man innerhalb kürzester Zeit, das weiß Jan aus eigener Erfahrung in den letzten Jahren, er hat seine Kilometer eigentlich nur durch Reisekilometer gesammelt. Kannst du beziffern, wie viele Kilometer du pro Jahr Motorrad fährst? Weißt du gar nicht?
Na, leider. Und? Nee, weil das Problem ist, dass ich so viele unterschiedliche Motorräder fahre. Ich habe ein Jahr mal mitgeschrieben, da waren es irgendwie 25.000. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es ja.
Und wenn du aufteilst, private Nutzung bzw. berufliche Nutzung, fährst du in Anführungsstrichen überhaupt privat Motorrad? Oder ist es bei dir so, dass eigentlich alles im 1000 PS-Rahmen passiert und du die Möglichkeiten dann auch nutzt, einfach Content zu erstellen?
Hier passiert alles im 1000 PS-Rahmen. Ich muss jetzt auch gerade meinen 1000 PS-Kollegen rausscheuchen, der hier schon das Studio haben will für die nächste Aufnahme. Ja, weil das Studio war das einzige, wo wir einen anständigen Scheinwerfer haben. Ganz normalen Motorrad fahren. So, dass ich sage, ich fahre jetzt einfach just for fun und ich muss dann nicht irgendwas draus machen. Ich glaube, das hatte ich seit 20 Jahren nicht. Das ist das Problem, dass wenn ich auf einem Motorrad ziehe, zu mir fest vornehme, ich mache jetzt nichts für 1000 PS. Dann fahre ich und nach einer halben Stunde habe ich schon wieder eine Idee für irgendein Video oder irgendwas und dann stelle ich mich schon wieder am Straßenrand hin und mache ein Video. Also das ist das Problem, dass dann halt da so diese Kreativität entsteht. Aber es ist trotzdem so, ich war jetzt 2 Wochen auf Teneriffa, erste, zweite Jännerwoche. Also das jetzt so als schweren Knochenjob zu bezeichnen, ist halt auch schwierig. Wir sind da jeden Tag Motorrad gefahren, haben jeden Tag Videos gemacht. Also ist trotzdem leiwand gewesen. Ja. Also da kann man jetzt sagen, das war jetzt so eine ganz schwere Arbeit. Ja.
Aber du kannst es auch immer noch genießen, das Video machen, oder ist es dann schon auch manchmal eine Last, wo du dir dann eher so denkst, so, boah, ich möchte jetzt einfach, eigentlich möchte ich mal 3 Stunden konsequent einfach nur da sitzen und nicht an Video denken. Es ist ja irgendwie immer auch diese Last da, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer ist, dass man einfach immer im Beruf ist, ne, und irgendwie immer da mit dran denkt. Das ist was anderes, als wenn man angestellt ist, wo man sagt, hey, Stechuhr ist bedient so, jetzt bin ich raus, scheiß drauf, was der Chef sagt, ich baller jetzt einfach durch die Gegend.
Ja, muss ich auch wieder sagen, ganz wichtige Lektion für jeden, der da draußen vorhat, irgendwie Medienschaffender im Motorradbereich zu werden, keine Videos machen. Man kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, früher mal flog ich nach Almeria, sagen wir mal 2006, um eine neue ZX-6 zu fahren, stieg ich im Flieger, flog nach Almeria, sind wir einen Tag Landstraße gefahren, einen Tag Rennstrecke gefahren, war leiwand, alles Paletti, der Pressefotograf hat seine Fotos runterdrückt und bekam ich so einen USB-Stick, habe mich ins Flugzeug gesetzt, habe im Flugzeug den Testbericht geschrieben, stieg dort aus am Flughafen und habe daheim dann das Zeug in unser Content-Management-System eingetippt in 10 Minuten Arbeit und dann war irgendwie die Geschichte online. Ja. Ich hatte vor Ort 2 Tage einfach nichts zu tun mit Stress und Livestream und Ding. Und von dem Moment an, wo du Motorradfahren mit Videoproduktion kombinierst, wird es richtig scheiße. Dann ist es so, dass ein Foto geht schneller. Ja, ein Foto fährst du durch die Kurve, drückst einmal ab. Für ein Video, Alter, da kannst du 20 Mal durchfahren und musst 5 Fotokurven mitnehmen, Videokurven mitnehmen. Ist es Motorradfahren, es ist trotzdem geil, es ist trotzdem lässig. Aber die Lebensqualität ist massiv in den Keller gegangen, von dem Moment an, als wir geglaubt haben, wir müssen Videos machen. Früher mal in den goldenen Zeiten, Text plus Bild, das war Motorradfahren, das war Medienschaffen, das war geil. Und bei Instagram hatte ich die große Hoffnung, jawohl, das ist ein cooles Medium, ein aufstrebendes Medium, da kommen die Fotozeiten wieder zurück. Und dann haben diese Sackratten Instagram auch zu einem Video-Medium gemacht und mein Plan, Video ad acta zu legen, ist wieder, ja, wurde wieder gekillt. Ja, es ist eine Katastrophe. Ich hoffe, es wird irgendwann wieder ein Revival von Text- und Bild-Content geben.
Aber ich habe tatsächlich gesehen, dass bei TikTok inzwischen das Thema Bilder-Postings der Algorithmus besser ausspielt, du mehr Reichweiten und mehr Interaktionen generierst. Also die Plattform, die quasi diesen 9:16 Video-Hype quasi richtig gestartet hat, geht jetzt auf Bilder zurück. Also vielleicht ist die Aussicht für dich gar nicht so schlecht. Aber das bringt mich tatsächlich zu einem Punkt. Und zwar, bist du ja, wie du es angedeutet hast, früher allein unterwegs gewesen, hast diesen Content erstellt. Inzwischen hast du ja eine Herrscher von Redakteuren und Redakteurinnen. Und ich frage mich, wie oder ob du durch diese gestiegene Arbeitslast, und du beschreibst es ja bei solchen Veranstaltungen ja fast als Stress, ob du überhaupt die Möglichkeit findest, junge Talente für 1000 PS zu gewinnen. Die Bock auf Motorradfahren haben ja sicher viele, aber man hat ja nicht auf dem Schirm, dass, so wie du das gerade beschrieben hast, das wirklich Blut, Speisen und Tränen und harte Arbeit ist und man das nur an einem warmen Ort macht, aber nichtsdestotrotz ja mit Stress und Anstrengung verbunden ist.
Ja, ist wieder. Ich möchte jetzt nicht der große YouTube-Teaser sein, aber auch da beim Personalthema ist das Video die schwierigste Thematik. Ich muss denken, so einen Redakteur zu finden oder jemanden zu finden, der jetzt mal Moped fahren geht nach Almeria für mich oder irgendwo hin, da zwei Tage im Kreis fährt und mir dann ein paar Zeilen Text in die Tastatur hämmert, glaubwürdig, plus ein paar nette Fotos. Also da finde ich wahrscheinlich, also hatte ich früher tatsächlich für eine Stelleninserat, für einen Motorradredakteur 800 Bewerbungen, war so irgendwie der Rekord. Und alles Top-Leute. Nur in dem Moment, wo ich sage, du stehst vor der Kamera und du musst, also wir stellen jetzt auch keinen Redakteur mehr ein, der nicht mindestens zwei Sprachen spricht. Also wenn jemand, der jetzt bei uns, also es beginnt im Juli wieder mal neu, das haben jetzt zwei neue auch angefangen, die müssen in der Lage sein, vor der Kamera ein Motorrad emotional perfekt zu vermitteln in Deutsch und in Englisch oder in Englisch und in Spanisch, also immer Minimum zwei Sprachen. Und das legt die Latte wahnsinnig hoch und diesen Scheiß will sich ja dann auch kaum mehr antun, ja, dass du dich dann auf YouTube exponierst und dir dann von irgendwelchen anonymen Sesselfurzern dann sagen lassen kannst, ja, aber da hat er die Linie geschnitten und das will ja nicht jeder, das, mir ist ja wurscht, aber das ist ja für viele eine Belastung, diese Kommentare. Mir taugt das ohne Ende, die Kommentare, aber das ist für mich, glaube ich, eine absolute Minderheit. Und das schränkt das ein. Also YouTube plus Kommentare haut 98% der Bewerber von den Socken und die 2%, die überbleiben, ja, ist okay. Mit denen müssen wir halt also arbeiten. Hilft ja nichts.
Also ich glaube, den Punkt mit den Kommentaren, den du angesprochen hast, den können wir auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Wir kriegen immer sehr, sehr viel positives Feedback. Dafür auch vielen Dank. Aber uns erreicht halt auch. Ich glaube, da braucht sicherlich auch so ein gewisses Ego, um das einfach zur Seite zu schieben und sagen, ja, ist klar, du hast Probleme, die werde ich in meinem Leben zum Glück nicht mehr haben. Ich wollte nochmal anknüpfen auf so dieses Thema. Du hast gesagt, hey, das waren geile Zeiten, bis dann irgendwie Video kam und Instagram, die alles letztendlich kaputt gemacht hat, in Anführungszeichen. Deswegen die zweite Oder-Frage, die ich da auch noch vorbereitet hatte. Gute alten Zeiten oder Bock auf die Zukunft?
Bock auf die Zukunft, ganz schwer, weil ich hoffe, dass dann der Text wieder wichtiger ist, weil Text lässt sich wunderbar übersetzen und dann können wir mit einem geschriebenen Text 16 Sprachräume abdecken und das ist dann für uns wieder interessanter oder könnte interessanter sein als Videoinhalte. Wir haben trotzdem jetzt schon eine Größe, wo ich die Hoffnung habe, dass wir mit unserem deutschsprachigen YouTube-Kanal irgendwann eine Relevanz haben, dass sich das auch rechnet. Insofern, ich habe jetzt nicht vor, dass ich das irgendwann einstelle oder dass wir das bleiben lassen. Aber ich würde es tatsächlich kein zweites Mal machen und ich empfehle es auch jedem, sich ganz genau zu überlegen, ob man sich das antut. Das ist die schwierige Geschichte. Aber trotzdem, für die Zukunft bin ich sehr positiv, ist kein Problem.
Die Frage hast du jetzt ja, ich sag mal, aus Unternehmersicht beantwortet, Bock auf die Zukunft und die Probleme und Herausforderungen geschildert. Wie sieht es denn bei dir als Motorradfahrer aus? Also guckst du in eine oder siehst du eine rosige Motorradzukunft 2023?
Extrem rosige Motorradzukunft.
Ich wollte sagen, 2023 war ja das verkaufsstärkste Jahr aller Zeiten. Auf jeden Fall wieder auf Niveau Ende der 90er Jahre. Auch wenn man im Medienbereich unterwegs ist, die ganzen Influencer, die ganzen junge Leute sich anschaut, da wächst ja eine Zielgruppe nach. Du siehst es rosig und woran machst du es fest?
Also ich habe es einfach rosig auf mich bezogen, aber ich finde es tatsächlich auch für den Markt rosig. Ja, also ich glaube, dass die nächsten 10, 20, 30 Jahre, dass ich da eine wahnsinnig leimende Motorradzeit haben werde. Das passt für mich super. Und für den Markt sehe ich es auch rosig, weil man einerseits vor dem Hintergrund, dass Individualmobilität wird immer teurer werden. Das ist fix. Also Individualmobilität, Kosten werden steigen dramatisch und dann ist es die Möglichkeit, mit zweirädrigen Fahrzeugen günstiger Individualmobilität zu bestreiten. Zweitens, durch die Veränderungen der klimatischen Rahmenbedingungen haben wir die Chance, dass in der Dachregion, wenn da Leute jetzt mal pragmatisch darüber nachdenken, wären wir da eigentlich schon mittendrin, wenn du denkst, Mailand, Tiroler-Dichte, die Motorraddichte und München, die Roller-Motorraddichte oder Wien, dann sind da riesige Unterschiede noch, wie viele Leute tatsächlich im Winter Motorrad fahren, aber wie viel Winter existiert denn noch in München auf den Straßen? Wie vielen Tagen könntest du tatsächlich so wie in Mailand problemlos mit dem Roller oder mit dem Motorrad fahren? Insofern dauert es vielleicht noch ein bisschen, um die Köpfe der Leute zu kriegen, aber de facto wird es irgendwann so sein, dass Leute das neu und nüchtern bewerten, sagen, hey, wir sind eine Ganzjahresmotorraddestination, zumindest abseits der Alpen, zumindest in den Ballungsräumen. Ich mache am Freitag, habe ich schon ganz groß im Kalender drin, mache ich eine fette Motorradtour. Jetzt im Jahr, ist noch Januar, ja, ist Januar. Also wir fahren ganz normal im Januar jetzt Motorrad hier auf heimischem Asphalt. Und die Leute, die aus der Stadt kommen, fahren ganz normal mit dem Roller. Ich weiß nicht, da gibt es irgendwie 2 Tage Schnee im Jahr, so 2 Millimeter. Also das ist auch eine treibende Kraft, wo ich glaube, dass sich da was entwickeln wird. Und dann, glaube ich, ist es auch so, dass das Thema Motorrad so etwas eines der ganz wenigen Aktivitäten ist, die man als Mensch noch machen kann, wo man sehr stark mit den Elementen verbunden ist. Und in sehr vielen anderen Bereichen wird man gekoppelt von den Elementen, hat man diese Verbindung zur Erde und die Verbindung zur Natur gar nicht so. Man ist ständig von digitalen Devices und von sehr vielen Stressfaktoren rundherum abgelenkt. Wohingegen Motorradfahren ist so echt Flucht, aber ist so ein Ding. Dadurch, dass du so eine intensive Sinnespenetration hast, ganz anders als beim Autofahren, hast du gar nicht die Chance, andere Dinge noch parallel zu machen. Du riechst ja im Motorrad mehr die Umgebung, als du es beim Autofahren tust. Du hörst sie noch besser, du siehst viel mehr mit diesem Sichtfeld. Trotz Helm siehst du ja viel besser als im Auto. Du spürst so diese Fahrbahn viel besser. Das heißt, dieses Feeling ist viel intensiver. Und wenn jetzt Menschen möglicherweise, die Jungen werden es vielleicht nicht festmachen können, aber das ist, wenn sie am Motorrad steigen, ist das echte Leben. Das ist einfach das echte Leben. Und wenn sie am Handy sitzen, da irgendwo chillen, ist ja das nicht das echte Leben. Das ist einfach nur Scheiß. Das ist einfach nur an der Oberfläche kratzen. Aber das Motorradfahren ist echtes Leben. Und diese Begeisterung, wenn das ist jetzt doch viel intensiver als früher. Stell dir das vor, früher hatten wir ja auch abseits des Motorrads echtes Leben. Wir sind mit dem Fahrrad auf die Fresse geflogen, haben im Gatsch irgendwie gespielt, haben gezündelt. Das gibt's jetzt nicht mehr. Also junge Kinder zündeln ja nicht mehr rum. Die spielen am Handy rum. Also wir haben uns die Finger verbrannt mit Knallkörpern rumgespielt, Staudämme im Bach gebaut, das war ja alles sehr intensiv. Jetzt sind dieses Reize, diese Sinneseindrücke, glaube ich, geringer, die sind sehr stark elektronisch getriggert. Ah, und dann ist ja das der absolute Flash, das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, 10 Red Bull X nimmst als Dreijähriger, das ist jetzt Motorradfahren, das ist einfach Hardcore-Sinneseindrücke, urleibend. Ja. Deswegen wird glorreich werden, glorreich.
Jetzt hast du aber vor allem die Rahmenbedingungen angesprochen, so was das Motorradfahren vielleicht noch geiler macht. Aber wenn wir jetzt mal nur von der technischen Seite kommen, wir hatten es ja im Podcast auch schon mal so, auf Messen gibt es oft genug so die alten Dudes, die da irgendwie ankommen und sagen, ja, hier, heute kann ja jeder Motorrad fahren, auch auf der Rennstrecke immer, ne? Aber früher, ganz ohne diese elektrische, da musst du es auch richtig können. Oder als es einfach noch Techniken gab, wo du das Motorrad antreten musstest, Choke, all sowas, ne? Wie blickst du da drauf? Also würdest du da sagen, hey, das fehlt dir auch zu einem Teil, dass man sich da halt auch technisch nochmal ganz anders mit auseinandersetzen muss? Oder sagst du, ja, scheiß drauf, was jetzt alles in der Zukunft kommt mit elektrischen Helferlein, irgendwie automatischen, keine Ahnung, Fahrspurassistenten oder Distronic, was auch immer, wie es heißt. Wie blickst du da drauf?
Blicke ich extrem positiv drauf, weil es wird irgendwann einen Motorradhersteller geben, das Folgendes machen wird. Nennen wir es Nasty Bike Productions. Also mein Motorrad wird so aussehen. Das kannst du dir einfach online konfigurieren. Ist natürlich ein elektrisches Motorrad irgendwann in 20 Jahren. Und dann kannst du sagen, okay, wie soll es sein? Mit Kickstart oder ohne Kickstart? Mit 6-Gang-Getriebe? Dann kannst du doch sagen, wie knarrig das Getriebe sein soll. Dann kannst du dir den Drehmomentverlauf aussuchen von einem 2-Tag Schieß mich tot. Du kannst dir alles auswählen, die Geräusch- und Vibrationskulisse, die Haptik der Bedienelemente, ist klarerweise mit Kupplung und Schalthebel. Kostet natürlich alles extra, also Kupplung und Schalthebel kostet extra. Und dann kannst du dir so ein Motorrad machen, eine XT500. Sagen wir mal, Kooperation mit Yamaha, ich zahle 700 Euro pro verbauten, pro lizenzierten Teil und dann habe ich eine XT500. Und wenn ich dann irgendwie nochmal 500 Euro extra in die Waagschale werfe, kann ich mir eine Vespa machen, die halt genauso fährt wie eine Vespa. Leider ist es halt so, dass dass sehr viele Hersteller jetzt in sehr engen Bahnen denken. Die machen halt irgendwie ein Elektromotorrad, das ist ja total ambitionslos und da vergisst man ja jegliche Romantik, da kommt ja keine Stimmung auf. Das könnte man ja, man könnte ja, wenn man es gut macht, könnte man ein Elektromotorrad so machen, dass das viel geiler fährt, wie der geilste Flachschiebevergaser jemals gefahren ist, mit einer extrem starken Perfektion, aber eben einer gefakten, eines gefakten Drehmomentverlaufes, der etwas simuliert, was gar nicht da ist. Auch die Soundkulisse, die kannst du so machen, dass du sie so hörst, wie du sie hören willst, dass sie die Umgebung so hört, wie sie die Umgebung hören. Und wem das zu steril ist, der kann sich immer noch seine Oldtimer kaufen. Also der Tag, an dem kein benzingetriebenes Fahrzeug mehr fahren kann, da draußen, der ist in sehr weiter Ferne. Gut möglich, dass es dann irgendwann einmal relativ teuer ist. Aber meine Güte, wenn ich dann eine XT500 in der Garage habe und die führe ich halt aus, dreimal im Jahr zum Treffen, dann kaufe ich mir halt die 2 Liter oder die 10 Liter in der Apotheken und gönne mir das halt. Und passt auch. Ja. Also ich sehe das sehr pragmatisch. Und jetzt die nächsten 10, 15 Jahre fährt man halt jetzt noch Benzin oder auch nicht, jeder wie er will. Aber da ist viel möglich, sehr viel.
Du hast jetzt die Elektromobilität angesprochen, Elektromotorräder. Ich habe das vorhin schon gedacht, als du beschrieben hast, die Verbundenheit beim Motorradfahren mit der Umgebung. Die ist ja bei einem Elektromotorrad noch mal viel intensiver, weil du kaum Geräuschkulisse hast. Also ich kenne das von den Testfahrten. Es ist total verrückt, du fährst durch den Ort und hörst sogar die Gespräche irgendwo im Vorgarten oder in der Einfahrt oder so. Das hast du ja mit dem normalen Motorrad nicht. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so wie du das beschrieben hast, stehst du diesem Thema Elektromobilität eigentlich sehr positiv und offen gegenüber, empfindest aber das, was an Angebot da ist, als völlig ungenügend. Habe ich das so richtig verstanden? Wie welches Herz schlägt bei Nils Müller in der Brust? Ist es ein Verbrennerherz?
Der pragmatische Technokrat. Ich bin ein komplett pragmatischer Technokrat. In dem Moment, wo ein Elektromotorrad besser ist als ein Benzinmotorrad, also bin ich der rückgratloseste Opportunist, den es überhaupt nur gibt, dann trete ich diese Benzinteile sofort in den Marktplatz und nehme das Elektroding. Also ich weine denen keine Tränen nach, aber es muss besser sein. Also da gibt's ja Leute, diese komische Grundsatzdiskussionsstreiterei, auf das packe ich gar nicht. Also wie kann, ich würde es da nicht als kompletter Elektrojünger da irgendwie bekehren zu einem Fahrzeugkonzept, das noch nicht gut genug ist. Ja, das brauche ich nicht. Aber umgekehrt, jetzt irgendetwas zu verteufeln, ich sage, ich verstehe die Gründe auch nicht, was man da jetzt dagegen haben kann. Dagegen zu sein, auch nicht, verstehe nicht. Wenn das besser ist, dann fahre ich's. 1000 Rosen. Es muss halt leibender sein.
Das ist, glaube ich, eigentlich ein ganz angenehm pragmatischer Ansatz, den man sich öfters mal vielleicht auf die Fahne schreiben sollte. Und du hast es selbst schon gesagt, da gibt es aber auch immer kontroverse Diskussionen. Es gibt immer Klugscheißer, die dann auch kommentieren und alles besser wissen und so weiter. Würde ich jetzt nochmal grundsätzlich auf einer anderen Ebene die Frage an dich richten. Jetzt in den über 23 Jahren, die du dich jetzt damit beschäftigst, wie ist dein Eindruck zu der Szene, zu der Branche? Neben den Sesselpupsern, die auf Instagram das alles mitverfolgen, wird sich aber grundsätzlich auch in der Motorradgemeinde so ein bisschen was verändert haben, wäre jetzt meine Hypothese. Wie blickst du da drauf? Hast du das Gefühl, da kommt auch wirklich eine neue Generation an, die sich total unterscheidet in der Art und Weise, wie sie auch auf Modellneuheiten reagieren oder wie die Motorrad fahren und so weiter? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich sind das alles die gleichen, wie soll man sagen, Adrenalin-Junkies?
Also es ist mal so, glaube ich, dass diese Zielgruppe, mit denen ich jetzt die letzten 20 Jahre mich entwickelt habe, ich bin ja genauso wie die älter geworden, hat sich insofern, ich finde es positiv und angenehm, entwickelt, weil du kannst heutzutage viel länger aktiv dein Leben bestreiten. Das heißt, wenn in der Motorradbranche öfters mal gesprochen wird, ja, uns fehlen die Jungen. Du, wenn das Ergebnis ist irgendwann, dass man nur noch in der Midlife-Crisis anfängt, Motorrad zu fahren mit 45 und dann fährt man halt bis 85, ist ja auch okay, ja. Oder wenn Junge anfangen, auch okay. Also sehe ich emotionslos. Also ich glaube, dass die Zielgruppe, die jetzt reifer und älter geworden ist, ist eine wahnsinnig faszinierende Truppe. Ich sehe das bei Veranstaltungen knallhart. Du hattest früher bei Veranstaltungen, bei Motorradveranstaltungen übelstes Aufgelage, Hardcore-Party ohne Ende. Und jetzt ist das viel ruhiger, weil die Motorräder sind teuer. Am nächsten Tag will jeder solide aufs Moped aufsteigen. Also da trinkt man ein, zwei kleine Bier noch am Abend und fertig. Also das ist viel, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen seriöser, sondern ein Stück weit vernünftiger geworden. Ja, das ist, und ich empfinde das aber natürlich, weil ich auch älter und vernünftiger bin, durchaus als positiv. Du kannst bei einer Motorradtour problemlos auch am zweiten Tag noch weiterfahren, du musst keine Angst haben, dass sich dein Angstoffener wegräumt, weil eben an der Hotelbar nicht bis 3 Uhr nachts Gas gegeben worden ist. Also das empfinde ich sehr positiv, dass da diese ganze Community reifer geworden ist und wo das Fahren im Vordergrund steht und nicht diese Mischung aus Saufereien und Striptease-Orgien auf irgendwelchen Biker-Treffen. Das war für mich nie das Motorradfahren. Motorradfahren war für mich Motorradfahren und nicht Biker-Party und Dings. Das war nicht meins. Und wohingegen bei den Jungen finde ich es lässig, dass das Motorradfahren immer noch ein Ventil auch ist oder dass die noch dieses Unvernünftige drin aber sehen. Obwohl, wenn die jetzt rausgucken auf die Straße, da steigen ja nur 60-Jährige mit ab, die der Inbegriff der Vernunft sind, aber die jungen Leute begehren halt immer noch den Wheelie oder den Sound oder den Drift und die Action. Das ist geil, saugeil. Und da packe ich es halt gar nicht, wie alte Säcke jetzt über die jungen Influencer schimpfen, die selber früher das Gleiche gemacht haben, nur mit 3 Promille in der Rübe und dann über die Influencer herziehen. Und jetzt die Influencer, glaube ich, also ich glaube, dass Alkohol jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielt beim Motorradfahren, wie es früher mal war. Ich glaube, dass die einigermaßen vernünftig sind. Und ich finde super, dass die unvernünftig sind, die Jungen, eine Freude an dieser Unvernunft haben. Klar muss man aufpassen, soll niemanden verletzen und pipapo, das erhobene Zeigefinger, das ist das ganz normale Rücksicht nehmen auf andere Menschen, ist eh logisch. Aber wenn man mal Spaß haben will im Leben, finde ich es toll, dass die jungen Menschen das Motorrad identifiziert haben als Ding, mit dem man Spaß haben kann. Und das ist ja saugeil. Du musst dir denken, was die sehen. Die sehen grauhaarige 120 Kilo Typen, Uncoolness ohne Ende, Klapphelm, die absteigen, das sind Motorradfahrer und trotzdem denken sie, geil, ich will Action am Motorrad haben. Also dass die diesen Sprung kriegen in der Rübe, ist ja Wahnsinn. Das taugt mir toll. Voll.
Jetzt freue ich mich total nach dieser Ansage. Sorry, Michel, das ist ganz kurz eingeworfen, ja. Da weiß ich, da werden jetzt auch wieder ein paar E-Mails reinkommen und so weiter. Was erlaubt sich der Nils, hier alle mit 120 Kilo über einen Kamm zu scheren? Sorry, Leute, müsst ihr durch. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, angegriffen fühlt, dann.
Dann habt ihr wahrscheinlich dran. 120 Kilo und dann ist es so. Und wenn ihr keine 120 Kilo habt, dann nicht, ja. So ist es, ja.
Also, beim Jan ist es ja sowieso so, dass die GS definitiv auf der Agenda steht in den kommenden Jahren. Die Haare gehen zurück, Bierbauch auch in der Nähe. Also er nähert sich diesem Stereotyp ja tatsächlich an. Aber darum soll es jetzt zum Schluss tatsächlich gar nicht gehen. Denn Nils, du hast jetzt eigentlich die Essenz des Motorradfahrens sehr, sehr schön zusammengebracht und das einfach auch mit diesem Beispiel beschrieben, dass obwohl optisch vielleicht der GS-Fahrer mit Klapphelm nicht der attraktive ist, trotzdem da ein gewisser Reiz von ausgeht. Und du hast beschrieben, dass du eigentlich für dich privat zu wenig Motorrad fährst, dass du die bleibenden Jahre noch intensiv nutzen möchtest und hast in den vergangenen 23 Jahren ein mega Unternehmen aufgebaut. Da stellt sich für mich so abschließend noch die Frage, wie geht es denn für dich weiter? Wäre es nicht eventuell an der Zeit, auch wenn du Unternehmer bist, die ganze Geschichte gewinnbringend zu verkaufen und nur noch in der Sonne Motorrad zu fahren?
Ich habe sie ja schon gewinnbringend verkauft, 2,8 in die Motorpresse. Das heißt, ich könnte auch ganz lange Motorrad fahren. Aber das mit dem, also das Thema Geld als limitierenden Faktor habe ich ganz selten gehabt. Das war nur die Phase, wie ich mit den Aktien mich verhunzt habe. Ansonsten war Geld in meinem Leben noch nie der limitierende Faktor. Da war immer ausreichend davon da. Es ist immer der Fokus, das Problem, dass ich halt ja den Fokus so gesetzt habe, dass ich manchmal denke, scheiße, jetzt hätte ich mein Motorrad fahren sollen. Aber da bin ich ein bisschen gereift. Insofern plane ich mir jetzt fest, Highlights in das Jahr ein, die auch relativ langfristig geplant sind. Und da habe ich für diese einen wahnsinnig geilen Kalender. Und dann sind die Highlights drin, dann mache ich das eben. Ich habe die 2 Wochen Teneriffa, ich fahre heuer Azoren-Rallye, ich fahre Utah Enduro, wir fahren Balkan-Rallye. Das heißt, ich habe so Events, ich versuche einmal im Monat so ein Sahnehäubchen zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist so die Kleinigkeiten, dass ich halt, mein Sohn ist jetzt 18, der fährt Motorrad, dass ich halt mit dem schlicht und einfach mit Motorrad zur Arbeit fahre gemeinsam und ich bin Auto. Und diese Kombination aus Motorrad in den täglichen Lifestyle reinkriegen und Events fest in den Kalender einzementieren, wo man geil Moped fährt, hat eigentlich die letzten Jahre schon gut funktioniert, habe ich die Kurve gut gekratzt. Das ist mit Corona gewesen, wo viele, glaube ich, so ihr Mindset ein bisschen neu sortiert haben. Da habe ich meine Kurve gut gekratzt und habe seither mörderisches Motorradleben. Ich habe so geile Erlebnisse und ich werde heuer auch wieder mörderische Erlebnisse haben.
Dann können wir uns also auf weitere 23 Jahre Nasty Nils und 1000 PS einstellen. Ich glaube, alle, die sich fürs Motorradfahren interessieren, wird so eine Information freuen. Und alle, die das noch nicht wissen, weil sie irgendwie, weiß gar nicht, Bangladeschisch sprechen, keine Ahnung, ob das eine Sprache ist, die können sich vielleicht darauf freuen, dass mit KI in den nächsten 3 Jahren auch dort Content erstellt wird und die dann endlich gute Informationen über den neuesten Scheiß aus der Branche frisch auf ihren Laptop, auf ihr Tablet, wie auch immer bekommen. Nils, fand ich super spannend, mal diese ganzen Eindrücke hinter die Kulissen nicht nur von 1000 PS, sondern auch in deinen Kopf sozusagen zu bekommen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich glaube, Werbung für euren Kanal müssen wir an der Stelle nicht großartig machen. Es wäre ja wahrscheinlich eher andersrum der Fall. Aber egal. Vielen lieben Dank. Ich sag schon mal tschö. Michel, du willst bestimmt auch nochmal Worte loswerden. Danke.
Ja, Nils, ich muss mich auch recht herzlich bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast bei deinem vollen Terminkalender, der ja glücklicherweise auch jede Menge Möglichkeiten zum Motorradfahren beinhaltet. Freue mich sehr, dass du hier gewesen bist und diese Einblicke geliefert hast. Es war tatsächlich sehr erhellend und so wie es dann geschrieben hat, nicht nur Einblicke in den Kopf, sondern auch ins Herz und eine sehr umgreifende Übersicht über deine Person. Ich hoffe, unseren Zuhörenden gefällt das auch und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir jede Menge Feedback zur Episode bekommen werden. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf einer nächsten Veranstaltung, dass wir mal gemeinsam Motorrad fahren können.
Danke für die Einladung, war mir eine Freude, eine Ehre. Liebe Grüße an eure Community, viel Interesse, danke. Tschüss und Baba aus Österreich.
Tschüss. Tschüss.